Jesus, das Brot des Lebens. Fortsetzung vom letzten Mal. Wer letztes Mal nicht da war, kann das Predigt runterladen, darf sich die nochmal anhören. Ich nehme euch mal mit. Ihr wart alle bestimmt schon mal beim Arzt, oder? Wer war noch nicht beim Arzt? Ja, ich meine nicht dieses Jahr, sondern überhaupt. Überhaupt. Wenn du deinen Arzt besuchst, meistens hast du Beschwerden, ja, irgendwas plagt dich. Du gehst hin, lässt dich untersuchen und meistens ist es so, dass der Arzt dir dann ein Medikament verschreibt, das deine Beschwerden lindern soll. Du gehst zur Apotheke, holst dir die Tabletten und dann liest du zu Hause den Beipackzettel durch und bist erschrocken. Da sind so viele Nebenwirkungen aufgeführt, dass du sagst, nee, die Tabletten, die nehme ich nicht. Aber es geht dir immer noch nicht besser. Wie soll es auch? Solange das Medikament nicht in dir ist, kann es keine Wirkung entfalten. Es reicht nicht, es nur zu besitzen. Und so ähnlich ist das bei Jesus auch. Jesus anzunehmen, hat Folgen. Ich will das nicht Nebenwirkungen nennen, aber es hat Folgen. Es wird etwa irgendetwas in deinem Leben verändern, ganz sicher. Du bleibst nicht so, wie du bist. Wenn du das nicht willst, bekommst du auch die Wirkung nicht. Das, was du eigentlich willst. Ihn zu kennen reicht nicht. Zu wissen, dass er der Retter ist, der alle Sünden vergibt, der dir das ewige Leben schenken kann, der dich zu einem Kind Gottes machen kann, all das nützt dir nichts, wenn du das nur weißt. Dadurch bist du noch keine Sünde losgeworden und du bist im Himmel kein Millimeter näher gekommen. Nur wer Jesus aufnimmt, wenn Jesus ein Teil von deinem Leben wird, du ihm folgst, auf ihn hörst, dann wird er dich zum ewigen Leben leiten. Erst dann bekommst du etwas vom göttlichen Wesen. Bei Medikamenten gibt es dann häufig noch die Möglichkeit, ein Alternativpräparat zu nehmen, was nicht so viele Nebenwirkungen hat. Beim ewigen Leben gibt es das nicht. Da gibt es nur entweder oder. Entweder ewiges Leben oder ewiger Tod. Und genau das versucht Jesus seinen Zuhörern klarzumachen. Und ich fange jetzt beim letzten Vers an, wo ich letzten Sonntag aufgehört habe. Vers 35 in Kapitel 6 von Johannesevangelium. Es war ein Gespräch, um diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, so ein bisschen reinzuführen. Ein Gespräch mit dem Volk. Sie hatten gerade erlebt, dass Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt gemacht hat. Und es sind noch 12 Körbe übrig geblieben. Sie hatten also gerade ein Wunder erlebt, das Jesus getan hatte. Und dann sind sie hinter ihm hergelaufen, die ganze Nacht durch, um ihn zu finden. Und dann fangen sie an, mit ihm zu reden. Und es geht um das Brot des Lebens. Und die Juden, die hatten immer vor Augen das Brot, was sie gerade gegessen hatten. Die waren auf der Suche nach etwas zu essen. Und zwar war es damals wirklich so, dass sie von Tag zu Tag im Grunde für ihre Nahrungsmittel arbeiten mussten, sich darum kümmern mussten, dass sie was zu essen hatten. Es gab nicht irgendwo überall einen Supermarkt, wo man einkaufen konnte, sondern sie mussten sich das Essen tatsächlich verdienen, erarbeiten und so weiter. So, und Jesus kommt mit ihnen ins Gespräch und er versucht ihnen immer wieder zu sagen, das Brot, was ich meine und was ich anbiete, ist nicht das Brot, was ihr essen, schon das, was ihr essen könnt, aber das ist nicht das natürliche Brot, was ihr gestern gegessen habt. Mein Brot, was ich euch anbiete, ist etwas anderes. Und das verstehen sie nicht. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. Und er will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie an jenem letzten Tag von den Toten auferweckt. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Tolle Verheißung, oder? Tolle Verheißung. Jesus versucht sie immer noch zu überzeugen. Er will sie retten. Er will sie retten. Das ist sein Herz. Er will Menschen retten. Er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass keiner in der Hölle landet. Er will keinen, der im ewigen Tod endet. Er will sie retten. Und sie sollen die Gelegenheit nicht verpassen. Die Gelegenheit steht vor ihnen. Er spricht mit ihnen und er versucht ihnen immer wieder deutlich zu machen, ich bin der, den der Vater gesandt hat. Und das sagt er auch in diesem Text. Er weist immer wieder darauf hin, ich bin nicht aus meinem eigenen Willen hier, ich bin hier, weil der Vater mich geschickt hat. Ich soll den Willen oder ich will den Willen des Vaters tun, nicht meinen eigenen. So, warum weist er so sehr auf den Vater hin? Weil die Juden eigentlich nur die Beziehung zum Vater kennen. Sie kennen den Sohn überhaupt nicht. Das ist heute ganz anders. Wir kennen mehr Jesus als den Vater. Wir haben Nachholbedarf, den Vater kennenzulernen. Für die Juden war das damals so, die kannten Jesus überhaupt nicht und die kannten auch nichts vom Sohn. Die wussten nicht viel vom Sohn. Der Vater war für sie der Gott, dem sie zu dienen haben, dem sie zu opfern haben, dem sie zu folgen haben. Und deswegen weist Jesus sie so sehr auf den Vater hin. Ich komme nicht aus eigenem Willen. Ich bin mit dem Vater eins. Ich tue seinen Willen. Und ich bin von ihm geschickt. Ich bin nicht einfach so gekommen, weil ich das so für richtig hielt, sondern der Vater hat mich geschickt. Und er macht hier ein großartiges Versprechen. Er wird alles dafür tun, damit niemand verloren geht, den der Vater ihm gibt. Jesus setzt sich mit allem ein, damit wir nicht verloren gehen. Wenn wir einmal ihn angenommen haben, wenn wir zu Jesus gekommen sind und Ja gesagt haben, dann wird er alles dafür tun, damit wir nicht verloren gehen. An Jesus wird es nicht liegen, wenn wir verloren gehen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, können wir überhaupt noch verloren gehen, wenn wir ihn gefunden haben? Die Frage kommt häufig und ich weiß, dass es auch leider die Lehre gibt, wenn du einmal Jesus angenommen hast, gehst du nie wieder verloren. Das ist aber leider nicht die Wahrheit. Und ich glaube, wir tun gut daran, die ganze Bibel zu lesen und auch die Hinweise, wo Jesus sagt, in der letzten Zeit werden viele abfallen. Das hat Jesus gesagt. Und er möchte nicht, dass irgendjemand abfällt. Er wird alles dafür tun, dass wir dranbleiben. Aber wir können uns entscheiden, das ist der Punkt. Nicht, weil Jesus uns verliert, weil er nicht richtig festhält, sondern weil wir loslassen. Wir können in Sünde fallen, wir können uns von ihm abwenden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir noch von Jesus abfallen können. Aber das geht, das funktioniert. Was heißt das funktioniert? So kann man das eigentlich nicht sagen. Leider geschieht es, wenn wir lau werden, wenn wir uns vom Teufel um den Finger wickeln lassen, wenn wir nicht mit Herzen, mit Leidenschaft Jesus folgen, dann können wir abfallen. Leider. Aber Jesus will das nicht und er warnt uns davor und er sagt so, ich werde alles dafür tun, dass keiner abfällt. Jeder, der Jesus glaubt, soll das ewige Leben haben. Dafür steht er gerade, dafür steht er mit seinem Leben gerade, mit seinem Tod gerade, mit seinem Blut, mit allem, mit dem Heiligen Geist. Er wird alles dafür tun und er wird uns auferwecken, wenn wir dranbleiben. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen, was er gegeben hat. Und er wird dieses Versprechen nicht brechen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Jesus erhebt hier den Anspruch, derjenige zu sein, der die Entscheidungsbefugnis vom Vater bekommen hat, die Toten aufzuerwecken. Ich kann es auch anders sagen. Der Vater hat ihn beauftragt, die Toten aufzuerwecken. Niemanden anders. Nur Jesus weckt die Toten auf. Gibt es keine andere Möglichkeit? Es gibt doch so viele Religionen. Es gibt doch so viele Glaubensmöglichkeiten in dieser Welt. Es ist doch egal, was ich glaube. Hauptsache ich glaube. Kennt ihr das? Ich bin in der Kirche. Ich bin getauft. Ich nehme das Abendmahl. Das soll doch wohl reichen. Ich frage dich mal, wo ist Jesus dabei? Die Kirche weckt dich nicht auf. Die Taufe errettet dich nicht. Und das Abendmahl ohne Glauben ist nichts anderes als eine kleine Zwischenmahlzeit. Es rettet dich nicht. Nur Jesus hat es versprochen. Nur Jesus hat es versprochen. Und nur er wird es tun, dich am Ende auferwecken. Und dieser Anspruch, den Jesus hier erhebt, ja, der Vater hat mich dazu auserkoren, die Toten aufzuerwecken, und nur mich, der missfällt den Menschen. Das wollen sie nicht hören. Diese Ausschließlichkeit, das wollen sie nicht hören. Aber das ist nicht nur heute so, das war damals nicht anders. Ich lese mal weiter im Text. Verse 41 bis 48. Seine jüdischen Zuhörer waren empört über das, was er gesagt hatte. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, murrten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, sagte Jesus. Es kann sowieso niemand zu mir kommen, ohne dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. In den Prophetenschriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Also er wiederholt das und wiederholt das, damit es endlich in die Köpfe und in die Herzen hineingeht. Wir können hier was lernen. Ist mir aufgefallen, als ich das gelesen habe. Wie oft höre ich, ihr Christen, stellt euch immer hin, als wenn ihr die Wahrheit gepachtet hättet. Ihr meint, ihr hättet immer recht. Habe ich schon so oft gehört. Ja? Ihr immer mit eurem Jesus. Was maßt ihr euch eigentlich an? Und ganz ehrlich, mir geht das dann immer so, ich versuche dann zu argumentieren. Ich weiß nicht, wie dir das so geht. Ich versuche zu argumentieren und zu erklären, warum, und ich versuche, Jesus zu verteidigen. Ich kann hier was von Jesus lernen. Denn Jesus ist hier genauso angegriffen worden, ne? Was haben sie zu ihm gesagt? Du bist doch der Sohn von Josef und Maria. Wie kannst du vom Himmel gekommen sein? Was maßt du dir eigentlich an, wer du bist? Du bist ein ganz normaler Mensch, wie wir auch. Du bist 30 Jahre lang hier mit uns rumgelaufen und jetzt sagst du, du bist Gottes Sohn. Entweder bist du total spinnert, ja, und das, genau das haben sie geglaubt. Dass er nämlich nicht ganz richtig, oder sich einfach etwas anmaßt, was ihm überhaupt gar nicht zusteht. Wer kann von sich behaupten, der Gottes Sohn zu sein? Und das behauptet er immer wieder. Mit jedem Satz macht er das, unterstreicht er das wieder. Ich bin der, den Gott geschickt hat. Ich bin der, der den Vater gesehen hat, als Einziger. Immer wieder sagt er das. Ich bin's. Und sie wollten es nicht glauben. Was macht Jesus? Jesus reagiert total gelassen. Beschwert euch nicht bei mir. Anscheinend seid ihr nicht diejenigen, die der Vater ausgesucht hat, damit sie gerettet werden. Boing. Ich glaube, dass er sie herausfordern wollte. Ja, aber das stimmt. Nur die kommen zu Jesus, den der Vater bestimmt hat dazu. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, gibt es eine Liste beim Vater, der gesagt hat, so die und die, die kommen zu Jesus und die schmeiß ich raus. Wollen wir mal würfeln, wer kommt und wer kommt nicht. Hat der Vater das vorherbestimmt? Das ist auch so eine Stelle, von wegen, hat der Vater vorherbestimmt, wer zu Jesus kommen kann oder nicht? Ich bin überzeugt, er hat es nicht vorherbestimmt, aber er weiß es. Er hat nicht gewürfelt. Die Gisela, oh, die mag ich gerne, die kommt. Und die Friedchen auch. Und da irgendwo, nee, der passt mir nicht, die Nase ist zu krumm. Den will ich im Himmel nicht haben. Ich glaube nicht. Weil es gibt eine Bibelstelle, die mich immer wieder davon überzeugt, dass das nicht so ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Deswegen ist Jesus da gewesen. Deswegen hat er nicht aufgehört, ihnen immer wieder vom Brot des Lebens zu erzählen. Ich stehe vor euch, um euch zu retten. Nehmt mich an. Das ist der Grund. Und trotzdem reagiert er ganz gelassen und provoziert sie auch ein Stück weit damit. Ja? Anscheinend seid ihr nicht diejenigen, die der Vater ausgesucht hat. Es kann nur jemand zu ihm kommen, den der Vater auch zieht. Ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Und dann brauchst du auch nicht zu diskutieren, ob wir Wahrheit sind oder nicht. Wir dürfen die Wahrheit anbieten. Wir dürfen von Jesus weitersagen, ohne Scheu. Wir müssen nicht argumentieren, warum das richtig ist oder nicht. Wir haben nur den Auftrag, die Botschaft weiterzugeben. Und Jesus ist der Einzige, der am Ende die Toten auferweckt. Kein Buddha wird einen Toten auferwecken. Und kein Allah wird einen Toten auferwecken. Nicht mal sein Mohammed. Weil er es nicht kann. Jesus ist derjenige, der vom Vater bestimmt ist dazu, die Toten aufzuerwecken. Niemand sonst. So, und diese Art und Weise, wie Jesus hier reagiert, nicht hektisch, nicht irgendwie, ich muss euch jetzt beweisen, dass ich das bin, das kann nur jemand, der die Wahrheit genau kennt. Der weiß, was er sagt. Der überzeugt ist von dem, wovon er redet. Er hat den Vater gesehen. Er kennt die ganze Wahrheit. Er kennt auch die Zukunft. Er kennt den letzten Tag, wann er sein wird. Wann er sein wird, weiß nur der Vater. Das weiß nicht mal Jesus. Aber er weiß, was am letzten Tag geschehen wird, dass da die Toten auferweckt werden und dass er derjenige ist, der sagt so, du, ich weck dich auf. Komm rein in den Himmel. Sondern er braucht das nicht zu beweisen. Es ist die Wahrheit. Er könnte das persönlich nehmen, als persönlichen Angriff. Und das war's. Aber das tut er nicht. Er weiß sich beauftragt von Gott. Ich stehe hier und ich sage das. Ähnlich wie Luther, ne? Ich stehe hier und ich kann nicht anders. Der brauchte auch die Wahrheit nicht zu verteidigen. Er sagt, ich bin davon überzeugt. Gott hat mich beauftragt und hier stehe ich und ich kann nicht anders. Er hat auch mit seinem Leben dafür gerade gestanden. So, und dann sagt Jesus nochmal wieder hier ganz in aller Deutlichkeit, wer mir vertraut, der hat das ewige Leben. Es ist eine Vertrauenssache. Es ist eine Entscheidung. Auch die Juden mussten hier an dieser Stelle eine Entscheidung treffen. Wer mir vertraut, der hat das ewige Leben. Und jetzt dürft ihr entscheiden. Ihr dürft an mir zweifeln, dann verliert ihr das ewige Leben. Wenn ihr mir vertraut, dann bekommt ihr das ewige Leben. Und jetzt macht Jesus deutlich, dass es um weit mehr geht, als nur um die Zustimmung zu seinen Lehren. Das ist das, das ich weiß. Das ist die Lehre. Wenn ich weiß, das ist alles richtig. Aber es geht um mehr. Es geht nicht um Wissen. Es geht um viel, viel mehr. Dann geht es in Vers 49 weiter. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Dieses Manna in der Wüste war für die Juden ein Zeichen Gottes, das er ihnen gegeben hat, damit sie am Leben bleiben. Aber es war nichts anderes als ein Lebensmittel. Es kam von Gott. Gott hat das in der Fülle und auch in der Art und Weise, wie er es gegeben hat, hat er es ihnen gegeben, gar keine Frage. Und er hat sie 40 Jahre lang damit in der Wüste am Leben erhalten. Aber 40 Jahre sind keine Ewigkeit. Und das macht Jesus hier deutlich. Ihr habt das Manna oder eure Vorfahren haben das Manna gegessen, sind trotzdem gestorben. Obwohl sie das Brot, so nannten sie das immer, das Brot aus dem Himmel. Obwohl sie das Brot aus dem Himmel gegessen hatten. Und dann geht Jesus weiter. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Hier ist das wahre Brot. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, was ich ihm gebe, ist mein Fleisch hier. Ich gebe es für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie. Und logischerweise, also wenn ich das gehört hätte damals, wäre es mir wahrscheinlich nicht anders gegangen. Jesus provoziert damit. Absolut. Wir sind doch keine Menschenfresser. Oder? Ja, wir versuchen das immer zu vergeistlichen. Jesus sagt hier, ich bin das Brot. Wer nicht von meinem Fleisch isst, der kriegt kein ewiges Leben. Ja, sollen wir jetzt an Jesus rumknabbern? Ja, das ist doch das genau das, was er hier sagt, oder nicht? Verstehst du auf Anhieb, was er hier meint? Was meint er damit, wir sollen sein Fleisch essen? Die Juden standen ähnlich davor. Jesus stand leibhaftig vor ihnen. Ja? Ja, sollen sie jetzt anfangen, den Daumen, oder wo sollen sie anfangen zu knabbern? Mein Fleisch essen, was meint er damit? Aber Jesus fährt fort mit der Erklärung. Also Jesus essen. Aber Jesus fuhr fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht haben, nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich in ihm. Oder ich mit ihm. Genauso wie ich durch den lebendigen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel her gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, obwohl sie doch das Manna gegessen hatten. Jesus will hier nochmal die Juden darauf bringen, es geht nicht um das natürliche Essen. Es geht nicht darum, dass ihr satt werdet hier auf der Erde. Das müsst ihr auf andere Art und Weise kriegen. Es geht hier um das ewige Leben. So. Und wenn wir das hören, wenn wir diesen Abschnitt lesen, da sind so manche Passagen drin, die uns sofort ans Abendmahl erinnern, oder? Dies ist mein Fleisch. Dies ist mein Blut. Meint Jesus hier das Abendmahl? In gewisser Weise schon. Wenn wir das Abendmahl als Ritus sehen, als Gewohnheit, als Tradition, als etwas, was man so macht, dann essen wir ein Stück Brot und trinken Traubensaft oder Wein. Mehr nicht. Eine Zwischenmahlzeit, habe ich vorhin gesagt. Eine kleine Zwischenmahlzeit. Das wäre, wenn wir das als Ritus, als Anordnung, einfach als, wir machen das einfach so. Was Jesus meint, wenn wir das nehmen, dann sollen wir es nehmen wie das Fleisch von Jesus. Wir sollen es nehmen, wir essen immer noch Brot und es verwandelt sich auch nicht in das Fleisch Jesu. Davon bin ich überzeugt. Aber wenn wir es nehmen, ergreifen es im Glauben, ich nehme jetzt etwas von Jesus, ein Teil von Jesus in mich auf. Und ich trinke sein Blut. Nicht wirklich sein Blut, aber im Glauben ist es für mich wie sein Blut. Und wenn ich das in mich aufnehme, wenn du etwas isst, dann verdaut dein Körper das und dann wird es körpereigen, wird ein Teil von deinem Körper. Versteht ihr, was er damit sagen will? Wir nehmen ihn auf und er wird ein Teil von uns. Er kommt in uns hinein. Versteht ihr, warum ich vorhin mit dem Medikament dieses Beispiel gebracht habe? Wenn das Medikament da liegt, hat es keine Wirkung. Nur in dem Moment, wenn es in mich hineinkommt, dann hat es Wirkung in mir. Wenn ich Jesus nur angucke und nur als den großen Herrn sehe, aber nicht in mich aufnehme, wirklich, dass es ein Teil von mir wird, dann wird er keine Wirkung in mir haben. Aber wenn ich das tue, wenn ich ihn esse, und Jesus meint hier nicht nur, wenn wir Abendmahl essen, sondern das ist viel, viel mehr als Essen. Es muss ein Teil von unserem Leben werden. Er muss ein Teil von unserem Leben werden. Unseren Willen, unseren Verstand, unser Herz ergreifen. Und wir müssen Ja dazu sagen. Wir können das ja auch ablehnen. Du hast sicherlich schon mal gegessen und das irgendwann dann mal wieder rausgelassen. Und zwar nicht hinten, sondern vorne. Dann hat dein Körper das abgelehnt. Ja, er wollte es nicht. Und wir können mit unserem Willen, können wir uns gegen Jesus stellen. Zwar fromm reden, aber ihn eigentlich nicht wirklich annehmen. Und dann wird er keine Wirkung in uns haben. Es geht darum, ihn mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Körper und deiner Seele, deinem Herzen, deinem Geist, ihn anzunehmen und ihn hineinzulassen in dein Leben und in deinem Leben wirken zu lassen. Und dann wird es eine Veränderung geben. Dann ist Jesus wirklich in dir. Dann lebt er in dir. Dann ist er ein Teil von dir. Dann fließt sein Blut in deinen Adern. Das ist das, was Jesus hier meint. Er bestimmt dein Leben, wenn du ihn so ganz und gar in dich aufnimmst. Das ist das, was er meint. Jesus spielt hier, und den Juden war das sofort klar, Jesus spielt hier auf das Opfer im Alten Testament an. Im Alten Testament musste man, wenn man Sünden begangen hatte, musste man ein Opfertier bringen. Man brachte es zum Priester, der Priester hat es geschlachtet. Damals wurde das Blut an den Altar gespritzt oder am Altar vergossen. Keiner, auch der Priester selber, durfte dieses Blut trinken. Tierblut war absolut verboten, Menschenblut natürlich genauso. Blut durfte man nicht zu sich nehmen. Und dann durften nur die Priester von diesem Opfer essen. Warum? Weil dieses Opfer heilig war. Es wurde Gott gebracht und war dadurch heilig. Und nur die Priester waren von Gott her gereinigt. Wenn sie im Priesterdienst waren, mussten sie sich extra reinigen, damit sie heilig sind vor Gott und nicht dadurch, dass sie das dann essen, zugrunde gehen. Wenn jemand anders das gegessen hat, ist er gestorben, weil er mit Gott in Berührung kam. So, es gibt eine Bibelstelle im 1. Korinther, da wird das deutlich. Schaut auf das irdische Israel. Sie sind nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar. Und Altar steht hier für Gott. Wenn sie das Opferfleisch gegessen haben, sind sie in Verbindung mit Gott. Und genau das meint Jesus hier, wenn er sagt, wir sollen sein Fleisch essen. Und er fügt hinzu, sein Blut trinken. Wenn wir ihn essen, sind wir in Verbindung mit Gott. Das steht dahinter. Und das wussten die Juden, was Jesus hier meint. Wenn ihr mein Fleisch esst, meint ihr kommt in Verbindung mit Gott. Und Jesus' Blut dürfen wir trinken. Das ist das einzige Blut, was wir trinken dürfen. Im Neuen Testament wird das wiederholt. Wir dürfen kein Tierblut trinken. Wir sollen kein Blut trinken. Jesus sagt ausdrücklich, wir dürfen sein Blut trinken. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen hier, richtig. Ganz bewusst geworden. Warum? Weil Jesu Blut Leben ist. Das ist das Blut, was uns zum ewigen Leben führt. Kein anderes Blut bringt uns zum ewigen Leben, nur das Blut von Jesus. Und deswegen fordert er uns ausdrücklich auf, dieses Blut zu uns zu nehmen. Sein Blut bringt uns ins ewige Leben. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal, wenn ihr Abendmahl nehmt, genau daran denkt. Wir machen viel, viel mehr, als nur daran zu denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir nehmen Jesus, sein Wesen, sein göttliches Wesen, nehmen wir in uns auf. Ich wiederhole es nochmal, sein Blut fließt in unseren Adern. Und wenn er in uns wohnt und sein Blut in uns fließt, dann werden wir in sein Wesen verwandelt. Je mehr wir ihn aufnehmen, je mehr wir es zulassen, dass er in uns wirken kann, je mehr werden wir so wie er werden. Und genau das ist das, was Jesus möchte. Das sind die, ich sag mal, die in Anführungsstrichen, die Nebenwirkungen, die wir haben, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und wer diese Nebenwirkungen nicht haben will, der wird auch Jesus nicht kriegen. Entweder ganz oder gar nicht. Ich finde diese Nebenwirkungen absolut erstrebenswert. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich war. Ich sage, ich bin nicht mehr, aber manches ist noch in mir und ich bin froh darüber, dass Jesus das verändert. So wie Jesus zu sein, ist für mich das absolute Vorbild. So wie Jesus gelebt hat, besser kann kein Mensch leben, besser kann kein Mensch sein. Und so möchte ich werden. Und das geht nur, wenn Jesus in mir lebt. Wenn ich ihn esse. Esse in dem Sinne, ich nehme ihn auf und wie gesagt, ich nehme ihn nicht nur mit dem Mund auf, sondern ganz, mit allem, was ich bin und habe. So, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, damit wir immer wieder genau das tun können. Beim Opfer war das damals tatsächlich so, die wurden ja immer wieder geopfert. Jedes Mal, wenn du eine Sünde begangen hast, wurde wieder ein Opfer gemacht. Jesus hat ein für alle Mal und ein einziges Mal für jeden von uns das Opfer gebracht. Und deswegen können wir das nicht immer wieder essen von seinem Fleisch, selbst wenn es aufgehoben wäre, 2000 Jahre lang. Wie viel seiner Kinder hätten davon zehren müssen? Das wäre wirklich ein Vermehrungswunder, unvorstellbar. Aber wer hätte das dann weitergegeben? Oh, ich mag gar nicht dran denken, welche Kirche sich da dann irgendwie dann zum Haupt gemacht hätte, das aufzuheben und weiterzugeben. Deswegen hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und egal, was wir da nehmen, egal ob das Knäckebrot oder Matzen oder Toastbrot oder was ich, ob es Traubensaft, ob es Wein, ob es Bananensaft oder... Ich bin immer froh, wenn es rot ist, weil das erinnert mich, hilft mir, mich eher daran zu erinnern, dass es Blut ist. Ja? Aber letztendlich ist es nicht entscheidend, was ich trinke. Entscheidend ist mein Glaube. Mein Glaube, ich nehme jetzt Jesus. Ich denke daran, dass er mal sein Blut für mich vergossen hat, damit es in mir fließen kann. Und ich nehme es jetzt. Aus Dankbarkeit. Ich esse sein Fleisch, weil er hat es für mich geopfert. Und ich werde meine Sünden los, oder ich bin längst meine Sünden losgeworden, weil Jesus gestorben ist dafür. Ich nehme es und habe die Verbindung mit Gott. Und er wohnt und lebt in mir. Sein Blut fließt in meinen Adern. Sein Fleisch wird zu meinem Fleisch. Ja? Das ist genau das. Oder bestehst du aus Kartoffeln und Brot? Aber du isst ein paar Kartoffeln und Brot, oder? Aber dein Körper wandelt es in dein eigenes Fleisch um. Und genauso macht er das mit Jesus, mit dem Brot des Himmels. Es wird dein Leib. So, das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Wer mich annimmt, der nimmt das Brot des Lebens, der isst das Brot des Lebens und er wird immer mehr in mein Bild verwandelt. Wenn wir am Ende der Zeit, was Jesus hier sagt, am letzten Tag, aufgeweckt werden sollen. Und das Blut Jesu wird nicht in deinen Adern gefunden. Dann gehst du nicht in den Himmel ein. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Wenn du ihn nicht isst, kommst du nicht in den Himmel. Ohne Jesus kommst du nicht in den Himmel. Nur wenn er ein Teil von dir ist und Jesus kennt sein Blut und Jesus kennt sein Fleisch und er kennt es in uns wieder. Und jeder, wo es gefunden wird, wo es drin bleibt, wo es nicht abgestoßen wird irgendwann, der wird es haben. Hast du das Blut Jesu in dir? Hast du das Fleisch, das Brot des Lebens in dir? Kann Jesus das in dir finden? Wenn du dir dessen nicht sicher bist, dann sag Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Die Gelegenheit ist da, immer noch. Wenn du dir da nicht sicher bist, dann komm zu Jesus und nimm ihn an. Aber wenn du dir sicher bist, dann nimm das Fleisch und das Blut. Wir haben hier einen Abendmahlstisch aufgebaut und du kannst dich daran bedienen. Denk daran, was du zu dir nimmst. Amen.